Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Impact-Runde. Und heute sprechen wir hier mit Franziska Schmidt von Mycelia.education, einer der wenigen Bildungsinnovationen in Deutschland, die nicht als Projekt gedacht werden, sondern als Infrastruktur. Und da bin ich sehr gespannt, was sie gleich erzählt. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen.
Hallo Alexander, danke für die Einladung.
Ja, ich habe gerade schon ein bisschen angeteasert, was ihr macht, aber wir fangen ja immer an mit den Personen hinter den Unternehmen oder hinter den Organisationen und mit ihrem Werdegang. Das ist nämlich immer ganz spannend in dem Bereich. Die meisten Leute haben nicht das gelernt, was sie heute machen. Und so ähnlich darf man, glaube ich, sagen, ist es bei dir, denn du bist ursprünglich Produktdesignerin. Dich damit ja auch beschäftigt. Was war ursprünglich dein Antrieb, in diesem Bereich tätig zu sein, bevor du was ganz anderes gemacht hast?
In Produktdesign, da bin ich so ein bisschen reingestolpert, auch ehrlicherweise. Klassiker, glaube ich, nach dem Abi wusste ich so überhaupt nicht, was ich machen soll. Habe dann erstmal angefangen zu studieren und hatte tatsächlich die schöne Freiheit, meiner Eltern da auch nochmal abbrechen zu dürfen und Anglistik und Geografie nicht zu Ende zu machen zu müssen. Genau, und habe dann, wie es so oft ist bei vielen jungen Menschen, einfach über einen persönlichen Kontakt davon gehört, dass es dieses Studium gibt. Meine Eltern hatten dazu keinen Zugang, also es war wirklich über eine Verbindung, über Freunde sozusagen, und habe es sofort gedacht, es hört sich nach einem Traumstudium an. Habe dann relativ unbefangen und naiv mich da zur Aufnahmeprüfung angemeldet. Und ich weiß heute noch, wie das Gefühl war, diese Aufnahmeprüfung zu machen. Das hat sich ganz toll angefühlt und sehr selbstwirksam. Und dann wurde ich genommen. Und das war auch, genau. Und dann habe ich da dieses Studium gemacht und das war toll. Das war in einem ganz kleinen Nest. Also ein kleiner Studiengang, nur 26 Studis pro Semester. Habe da tolle Menschen kennengelernt und habe wirklich tolles Handwerkszeug gelernt. Auch gerade im Kontext, so was man heute als Future Skills bezeichnet, muss ich sagen, ist das Designstudium wirklich wertvoll, kann ich jedem nur empfehlen. Da lernt man Frustrationstoleranz, Arbeit mit Kopf, Herz und Hand, Selbstwirksamkeit, all diese Dinge, Teamwork, das lernt man da gut.
Ja, jetzt habe ich schon mehrfach von Menschen gehört, die sich mit Design beschäftigen, aber auch Architektur und so artverwandten Fächern, dass sie nicht mehr durch die Welt gehen können, ohne die Welt zu bewerten aus den Augen des Designers. Ging es dir dann auch so?
Die selektive Wahrnehmung ist natürlich geschärft, sage ich mal, auf Dinge und auf Interaktionen. Man wird auch weniger tolerant gegenüber schlechten Lösungen, würde ich denken. Und das ist auch, glaube ich, ein guter Antrieb, um ja die Welt einfach auch mit mehr schönen Dingen, und schön meint jetzt nicht nur ästhetisch schön, aber schon auch, zu beglücken. Und ich glaube, das ist ein schöner Antrieb, die Welt ein Stück schöner und besser zu machen.
Du hast auch gesagt, dass man dann schlechter mit hässlichen Dingen oder schlecht funktionierenden Dingen umgehen kann.
Weniger tolerant.
Genau. Ich glaube, es gibt so ein schönes Video von Dieter Rams, dem Braun-Designer, der durch eine Ausstellung läuft, sagt, das ist hässlich, das dürfte niemals erfunden werden. Aber ist das dann auch, überträgt sich das so ein bisschen auch auf Design im übertragenen Sinne? Also wie die Welt auch funktioniert, ob sie wirklich im Sinne des Users, also des Bürgers, des Schülers vielleicht, der Schülerin funktioniert. Spielt sowas dann auch eine Rolle?
Ja, total. Und ich hatte ja auch das Glück, dass ich nochmal ein Jahr in den USA studieren durfte. Über ein Fulbright Scholarship war ich da und habe da nochmal Service Design entdeckt, was sozusagen so ein bisschen ein darüberliegendes Thema ist. Und das spielt völlig auf das oder zielt auf das ab, was du gerade gesagt hast, nämlich genau das. Alles ist eine Gestaltung, alles bedarf Gestaltung, wie wir interagieren miteinander, wie Gesetze funktionieren, all das ist Gestaltung. Und man muss sich immer überlegen, wer soll davon betroffen sein, wer soll das nutzen, wie soll die Interaktion sein, welches Gefühl soll das in mir auslösen. Und ich glaube, das habe ich bis heute ganz stark verinnerlicht und das durchzieht all meine Arbeit, dass ich mir viele Gedanken darüber mache, wer soll das benutzen, wie soll sich das anfühlen, welches Gefühl entsteht bei der Nutzung und was soll es sozusagen an Wirkung, um das schon mal vorauszunehmen, auch entfalten. Genau. Und ob das dann in einem Produkt ist, einem Fahrrad, einem Topf, einer App oder einer Dienstleistung, genau, das ist die Mechanik ist sozusagen übertragbar und die oder das Mindset, mit dem man etwas gestaltet, ist schon übertragbar.
Ja, und das vermute ich hat ja dann auch zumindest darauf eingezahlt, was dann so weiter in deinem Leben passiert ist. Denn 2016, vor jetzt 10 Jahren, warst du eine der Mitgründerinnen des Tüftel Lab, das eben praktische Fähigkeiten an Schulen bringt oder an Schülerinnen und Schüler. Was war aber der dahinterliegende Missstand, den du beobachtet hast, wenn wir jetzt mal so in der Logik bleiben, die wir gerade waren? Also was hast du gesehen und wie bist du dann auf die Lösung gekommen?
Also ich habe das ja auch nicht alleine gemacht. Ich habe das mit Julia Kleberger gemeinsam gemacht. Und der Missstand ist eigentlich mir erst nach und nach klar geworden, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben das am Anfang eher aus einem persönlichen Interesse heraus gemacht, nämlich dass wir selber uns mehr mit Coding und diesen Themen beschäftigen wollten. Und in der Agentur, in der ich damals gearbeitet habe, war eine sehr versierte Agentur an der Schnittstelle zwischen Design und Technik, Entwicklung, haben viele wirklich zukunftsweisende Anwendungen damals entwickelt. Und die haben uns einfach auch ein bisschen den Raum gegeben, um einfach mal einen Workshop zu machen. Und dann war das zum richtigen Zeit am richtigen Ort. Und wir haben da einen Workshop gegeben und haben auch, Julia, meine Mitgründerin, hat ein bisschen, also damals junge Kinder, jetzt schon ältere Kinder als meine, dazu geholt. Und dann wurde es ganz schnell ganz groß. Und Leute haben uns sozusagen ganz offensiv den Bedarf vor die Füße gelegt. Die haben uns gefragt, seid ihr nächstes Wochenende wieder da? Wann können wir wiederkommen? Das ist ja total spannend und macht ja Spaß. Und ach krass, so funktioniert das. So habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und ich kann das auch selber mir aneignen. Man muss ja bedenken, das ist jetzt auch 10 Jahre her. Damals gab es zwar schon viele Tools, aber noch wenig Zugang. Auch in Schule gab es noch eine heiße Diskussion um, ist jetzt digitale Bildung wichtig? Pflichtfach IT, ja, nein. Diese ganzen Diskussionen. Und da haben wir einfach wie in ein Wespennest so ein bisschen mit unserem spielerischen Ansatz. Wir lernen hier durchs Machen, so ein bisschen Design-Ansatz. Am Schluss kommt ein cooles Produkt raus, das man sich selber vorher überlegt hat. Und das hast du dann selber programmiert. Yay! Und so sind wir da auch ein bisschen reingestolpert. Und erst nach und nach über die Zeit und die intensive Auseinandersetzung auch mit diesem Netzwerk und dieser Blasebildung wird einem erst, glaube ich, so richtig bewusst, wie wichtig dieses Thema ist, wie wichtig Didaktik ist, wie wichtig neue Lernszenarien, Lernsettings und so weiter sind. Aber der Bedarf war von Tag 1 unseres kleinen Experimentes, dieses Workshops sozusagen, mehr als offensichtlich da. Und zwar herangetragen eigentlich durch Eltern.
Genau, du hast jetzt schon viele Schlagworte da reingeworfen. Also ausprobieren, coden, dann kommt ein Prototyp raus, dann hat man irgendwie so ein fertiges Produkt. Aber vielleicht, einfach um es nochmal plastisch zu machen für diejenigen, die es jetzt noch nicht vor Augen haben, führ uns mal durch so einen Workshop. Also ihr kommt morgens an, was tut ihr dann und was ist sozusagen der Output oder der Outcome am Ende?
Also es hat sich natürlich total entwickelt auch mit den Jahren. Also damals waren wir zu zweit und haben, um diesen Workshop mal zu beschreiben, verschiedene Thementische gehabt und an jedem Thementisch gab es ein edukativ entwickeltes Werkzeug, um Coding sich näher zu bringen. Da gibt es zum Beispiel, viele kennen den Arduino, den Calliope gibt es, es gibt Makey Makey. Es gibt Little Bits, es gibt Osobots, es gibt von Lego, diese kennt man vielleicht noch, manche Leute kennen diese Lego-Roboter, EV3-Roboter. Ja. Und dann haben wir an jeder Station sozusagen eine Art Challenge gegeben. Damals hieß das Superhelden und sie sollten Superhelden mit verschiedenen Kräften entwickeln. An einem wurde Scratch programmiert, das ist so eine ganz einfache Programmierumgebung, wo man wie Blöcke aneinander klemmt. Blockly nennt sich diese Programmiersprache auch tatsächlich. Und jeder, der lesen kann, kann so programmieren. Da heißt nämlich, wenn die Katze angeklickt ist, miaut sie und geht 3 Schritte vor und wechselt das Kostüm so irgendwie. Das kann man, und schon hat man seinen ersten Code geschrieben. Und das waren so auch für uns die ersten Anfänge, denn weder Julia noch ich haben ja einen didaktischen oder pädagogischen Hintergrund und haben dann angefangen von dieser Haltung aber heraus, Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Das war uns von vornherein eben wichtig und da auch einzutauchen in, was gibt's da? Making haben wir uns ja auch nicht ausgedacht, dieses Schlagwort Making. Und Maker Education, da gab es ja vor allem auch aus USA kommen zum Beispiel schon ganz viele Themen. Das MIT war da schon immer ganz von dabei. Die haben ein sogenanntes Lifelong Kindergarten Lab. Die entwickeln da auch viele schöne Tools. Genau, haben wir uns eben auch bedient aus allem, was da ist und haben so unsere Konzepte geschärft. Und jetzt kann man im Tüftel Lab zu verschiedensten Themen feste Workshops buchen, gerade im Klassenverbund, um dahin zu gehen und um eben in Schulstruktur passenden Einheiten, sage ich mal, ja, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, Programmierung, KI, Quantenphysik, Making, 3D-Druck, CNC-Fräse, immer am Thema Nachhaltigkeit auch orientiert. Es gibt aber auch die offene Werkstatt, wo man ganz einfach hingehen kann und eigene Projekte über Wochen hinweg entwickeln kann. Und es gibt auch Boxen, um Making auch am eigenen Küchentisch durchführen zu können. Das sind so die Standard-Repertoires. Ach so, und ganz wichtig natürlich auch noch das TÜFTLab Schule, das eben auch berät und unterstützt, wie Schulen sich eigene Makerspaces aufbauen können. Das meine TÜFTlerinnen.
Ich habe mich gerade total zurückversetzt gefühlt. Ich hatte nämlich im Jahr 2000 einen Lego Mindstorms-Roboter.
Ah,
und den konnte man in der Tat über solche Blöcke auf Windows 98 oder so, konnte man die verbinden, dass wenn der mit seinem Sensor gegen die Wand gefahren ist, ist er zurück und hat sich um 90 Grad nach links gedreht. 450 D-Mark. Ich glaube, meine Familie hält es mir bis heute vor, dass sie mir das schenken mussten zu Weihnachten.
Aber es hört sich so an, als hättest du ihn gut genutzt. Und genau. Und genauso funktioniert es heute letzten Endes auch noch. Und ich freue mich, dass du so freudestrahlend, sehe ich dich hier vor mir sitzen, wenn du davon erzählst. Das scheint eine gute Zeit gewesen zu sein. Wie schön.
Ich habe den lange benutzt. Als ich ihn bekommen habe, war ich 12. Als ich ihn das letzte Mal benutzt habe, war ich 18. Da hatte ich ihn dann programmiert, ein Bier aus dem Kühlschrank zu holen. Also auch das ging.
Ich war vor kurzem auf der Didakta. Die Didakta ist die größte Bildungsmesse in Deutschland und da waren auch immer der RoboCup findet da statt. Das sind wirkliche Meisterschaften, ne? Wo leider wirklich hauptsächlich Jungs in einer großen Halle, es gibt Pommes, auf verschiedenen Tischen über Computern hängen und dann gibt es Spielfelder, wo die gegeneinander Fußball oder ähnliche Spiele spielen. Und das ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie die da tief, vertieft über einem Roboter und dann wird da noch was umgesteckt und dann muss da noch ein Sensor noch mal ran oder irgendwie so und dann muss da noch mal die Software umprogrammiert werden. Also das ist wirklich was, wo Leute Zeit und Liebe reingeben und das ist wirklich auch toll zu sehen.
Und wobei man eben auch etwas lernt. Also meine Tochter ist jetzt 4,5 und super interessiert an allem, aber ich kann dir eine halbe Stunde was erzählen, die hat es morgen vergessen. Sobald sie was in die Hand nimmt und selber macht, kann sie das gefühlt für immer. Also es ist wirklich verrückt, wie das hängen bleibt. Aber da sind wir auch so ein bisschen...
Es gibt für Vierjährige tolle Robotersätze übrigens, falls du da Interesse hast.
Ich suche immer nach Geschenken. Ich werde auch immer aufgefordert, neue zu finden. von meiner Tochter natürlich. Was ich aber sagen wollte, der Gedanke, den wir gerade beide so ein bisschen beschrieben haben, der führt ja auch wahrscheinlich dann wieder auf das Problem. Wir sagen, alles, was man anfassen kann, was man experimentieren kann, das bringt Freude, das bringt aber auch Lernerfolg, langfristigen Impact. Aber das ist ja nicht wie Schule, wie Bildung bei uns funktioniert. Und du hast das ja eingangs schon mal so ein bisschen gesagt, dir sind dann erst sozusagen, die Tiefe des Problems ist dir erst später bewusst geworden. Gab es da so einen Punkt oder war das einfach so sequenziell, dass du irgendwann gesagt hast, okay, jetzt verstehe ich, wie auch multidimensional das Thema ist, weil es sind ja nicht die Lehrerinnen und Lehrer, die schlechten Unterricht machen wollen. Es ist ja überhaupt nicht so, aber offensichtlich haben wir ja eine systemische Fehlkonstruktion.
Naja, was heißt eine Fehlkonstruktion? Ich glaube, das Konstrukt passt nicht mehr so ganz in die heutige Zeit, weil sich Dinge verändert haben. Denn als das Schulsystem entwickelt wurde, war das, glaube ich, ein richtig gutes Konstrukt, um ja auch allen Kindern Zugang zu Bildung zu geben, um allen Kindern einen gewissen Grundstock an Miteinander und gleichwertigen Kompetenzen zu geben und so weiter und so fort. Aber die Welt hat sich halt schnell verändert und Schule und das System Schule ist halt nun mal so, dass es sich langsamer entwickelt. Das ist auf der einen Seite gut, dass man auch nicht jedem Fähnlein nachhechelt, aber auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch gucken, dass die Lebensrealität von jungen Menschen und die Schulrealität nicht meilenweit auseinanderklaffen, damit man das noch bei jungen Menschen reinbekommt, dass die denken, ja, das hat was, das hat einen Mehrwert für mich, weil sonst könnte ich mich auch zu Hause mit YouTube hinsetzen und einfach da lernen.
Jetzt.
Nicht gleich zurück.
Pause.
So, bringt auch seine Dudes mit, fast alles.
Oh ja, na gut, dann ist er aber beschäftigt wahrscheinlich.
Genau, genau. Der zockt natürlich auch gerne und spielt gerne mit solchen Sachen.
Ja, ist ja auch, macht ja auch total Spaß. Also ich finde auch zum Beispiel diese Wissenschaftsmuseen mittlerweile super, wo du alles ausprobieren kannst. Ich habe in der Tat in Warschau, wir können das eigentlich jetzt, pass auf, wir reden jetzt weiter. Ich erzähle die Geschichte nur als genau, und das, was du ja aber beschreibst, natürlich habt ihr das beim Tüftel Lab bereits gemacht, nämlich dieses Anfassen, dieses Ausprobieren. Aber es ist ja auch das, was wir immer wieder von in Bildungsinnovation hören. Wir müssen die Kids wieder dazu bringen, Dinge selber zu machen und eben Problemlösungsskills zu entwickeln und einzusetzen und nicht klassisches Wissen nur zu absorbieren und wiedergeben zu können. Ist das sozusagen auch aus deiner Sicht das größte Hindernis, dass wir so sehr stark in Fachdomänen denken, aber nicht in diesen übergreifenden Skills, die es braucht, um in verschiedenen Domänen erfolgreich zu sein oder gut zu sein?
Also grundsätzlich denke ich, dass Schule und ja auch die Curricula alle umgeschrieben wurden hinsichtlich dieses, wir alle müssen mehr auf Kompetenzen gucken. Aber Schule ist einfach ein Ort, der immer über den kognitiven Zugang funktioniert. Und ich war gestern bei einer Fachkonferenz hier, da ging es um berufliche Bildung. Da geht es um Ausbildung, da geht es darum, Handwerk zu erlernen. Jeder, der im Handwerk gut ist, hat in der Schule eigentlich keinen Ankerpunkt, um da zu landen und seine Kompetenzen voll zu zeigen. Das heißt, ich glaube, das Problem in Schule ist, dass nur ein gewisses Spektrum an Kompetenzen als wertvoll eingestuft werden. Und das macht es natürlich jungen Menschen, die nicht diese Kompetenzen erfüllen, total schwer. Und jetzt ist es so in Deutschland, dass aus diesem Mangel heraus total viele Initiativen entstehen, außerschulisch. Und ich glaube, für mich war der frustrierendste Moment oder für mich hat sich so ein bisschen die Gänze des Problems dargestellt, als wir mit den Tüftlerinnen so die ersten 1-2 Jahre unterwegs waren und wirklich tolle Arbeit, tolle Resonanz bekommen haben und aber nicht geschafft haben, strukturell mit Schule kooperieren zu können. Dafür gibt es keine Systemlogik, wie das funktionieren kann. Und ich glaube, dass Schule sich gar nicht so schnell innovieren kann, muss es vielleicht auch gar nicht, weil es gibt, ist auch ein Schutzraum Schule, da muss auch nicht alles immer mitlaufen, was so in der Gesellschaft mitläuft. Aber dass man einfach diese Brücken öffnen würde zu gerne auch geprüften Unternehmen, die in Innovation reinbringen können. Und vielleicht war jetzt eine Zeit lang Coding total relevant. Coding wird jetzt vielleicht weniger wichtig. Jetzt wird KI-Prompting, das ist jetzt sehr platt, aber relevanter. Und dann kann man auch das schneller austauschen, diese Themen. Ne? Und so kann man auch viel mehr Themen durch Fachexperten von extern sich reinholen. Das machen ja Unternehmen auch. Mhm. Unternehmen holen sich ja auch Beratungsleistungen, Freelance-Leistungen und so weiter dazu. Ich glaube, das ist für mich das größte systemische Problem in Schule, dass wir es nicht schaffen, die tollen Innovationen strukturell reinzubringen.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, dass du da auch jahrelang selber mit den Tüftlerinnen unterwegs warst. Ihr seid, glaube ich, mittlerweile kann man schon sagen, eines der größten Sozialunternehmen Deutschlands oder der bekanntesten. Ja. Weiß nicht, ob eins der größten, aber
Das wäre schön, sichtbar. Da arbeiten wir noch dran.
Ja,
ja, das ist doch gut.
Aber du bist ja nicht mehr sozusagen am Steuer, sondern hast dich ja einem neuen Projekt oder einer neuen Unternehmung zugewandt. Wir haben es eingangs schon gesagt, Mycelia, vor jetzt knapp 3 Jahren gegründet. Was war der Grund, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt trotzdem nochmal etwas anderes machen, auch wenn es in dem gleichen Bereich ist?
Ja, also wie du schon sagst, die Tüftlerinnen waren 2023, als Julia und ich uns entschieden haben, die Geschäftsführung abzugeben, 40 Personen. Und 40 Personen ist wirklich auch, also das ist schon was, finde ich. Da ist man viel mit Struktur beschäftigt und HR und wie ist das eigentlich mit Weihnachten gefeiert und wie ist das mit, wann gibt es regelmäßige Gehaltserhöhungen und wie ist das eigentlich mit strategischer Weiterentwicklung und lauter solchen Sachen. Und das ist toll und ich finde die Tüftlerinnen, ich bin ja auch weiterhin Gesellschafterin bis heute und es ist mir auch wichtig, Julia und ich sind weiterhin Gesellschafterinnen und arbeiten sehr vertrauensvoll mit der neuen Geschäftsführung zusammen, aber, und ich glaube, das zeichnet uns auch als Gründerinnen aus und ich glaube, alle Gründer kennen das auch irgendwie. Wir haben große Lust an Neuem und auch an, es mangelt uns nicht an Ideen. Und so eine eigene Entität wie die Tüftlerinnen mit so vielen Menschen, denen man ja auch ein Dach geben muss und eine, das ist es, wofür das Tüftellab steht, das ist unser Selbstverständnis, das nicht zu verwässern mit, und jetzt kommt noch die Idee rein und die Idee und die Idee. Da haben wir einfach gemerkt, dass da eine Grenze erreicht ist, wo wir dann auch einfach ausgründen wollten, denn unser Schmerzpunkt auch zu sehen, dass die Tüftlerinnen tolle Arbeit machen, wir da aber immer wieder merken, irgendwie brauchen wir was, was systemischer wirken kann. Das war unser Gründungsmoment eigentlich dann auch für, lass uns mal mit Mycelia ausgründen und da weitermachen, um eben zum Beispiel dieses Thema Kompetenzorientierung stärker in den Vordergrund zu stellen. Und da entwickeln wir jetzt gerade ein Softwareprodukt, was eben ermöglicht, digitale Kompetenznachweise zu erstellen, um all diesen tollen außerschulischen, nonformalen Lernanbietenden wie eine Art Währung, in der Schule gibt es ja Noten, gibt es außerhalb der Schule nicht, was ich ganz gut finde, um denen aber eine gemeinsame Währung an die Hand zu geben, die vom didaktischen Prinzip Stärken und so weiter kommt, die einfach auch digital ist, anschlussfähig an aneinander, die Initiativen aneinander anschlussfähig macht und auch in einer Welt, wo HR-Software zunehmend durch KI und Datenanalyse-Tools strukturiert ist, glaube ich, sollten wir Kompetenzen stärker in den Vordergrund heben. Und das war so der Gründungsmoment, wo wir dann gedacht haben, die Tüftlerinnen sind super, so wie sie sind und die sollen sich evolutionär so weiterentwickeln und wir gehen mit unserem revolutionären Gedanken jetzt nochmal in eine zweite Entität und arbeiten aber natürlich schon eng immer noch zusammen. Da gibt es weiterhin große Schnittmengen.
Ja, genau. Und du hast in der vorletzten Antwort, glaube ich, was gesagt, was ich ganz spannend fand, diese Erkenntnis, dass es ganz viele tolle Projekte gibt im Bildungssektor, aber wenig Möglichkeiten der strukturierten Kooperation. Ist das auch so ein bisschen ein Gedanke jetzt gewesen bei der Ausgründung, mehr eben in Infrastruktur zu denken als in klassischem Projektbusiness?
100%. Und es ist auch bis heute noch so, denn, und ich habe mir die Folge vom Fineo-Gründer auch angehört. Andreas Rickert, Entschuldigung, ja genau. Und ich finde es ganz spannend, ne, wenn wir über die Möglichkeiten sprechen, die zur Verfügung stehen für Sozialunternehmen im Bildungsbereich, dann sind es Fördermöglichkeiten, dann, also ob von Stiftungen oder öffentliche Förderungen, um die konkurrieren wir alle gleichermaßen. Und das ist natürlich schade, weil ich gönne es jedem, der sich, oder viele von, wir sind alle sehr freundschaftlich miteinander verbunden oder viele sind freundschaftlich miteinander verbunden, denen gönne ich das allen und gleichzeitig muss ich auch meine Leute bezahlen. So, ne? Und über das Impact Investing, das wäre nochmal eine ganz eigene Folge, da genau hätte ich nochmal ein bisschen einen anderen Blick vielleicht auf die Sache. Aber genau, und insofern war es uns wichtig, auch was Infrastrukturelleres zu bauen, was nochmal eine andere Wirkung auch entfalten kann, was eher versucht, nicht noch ein Projekt in diese Projektförderlogik zu bringen, auch wenn es da noch bestimmt 20.000 Ideen geben darf, aber die ist schon sehr mannigfaltig und da gibt es schon richtig viel. Und gleichzeitig finde ich es spannend, eher zu überlegen, wir haben das jetzt alles gesehen, wir haben das alles gelernt, ich könnte das jetzt alles auch so weitermachen, ich hätte auch die Tüftlerin weitermachen können, aber ich glaube, was mich antreibt, ist trotzdem noch dadurch, und da kommt wieder mein Produktdesign-Hintergrund ganz stark zum Tragen, durch ein Produkt, mit dem Leute interagieren, eine neue Realität schaffen zu wollen. Und das ist, glaube ich, das, was mich antreibt, weil so entsteht auf einmal Innovationspotenzial, das sonst nicht entstehen kann. Das sieht man jetzt bei, ich will mich nicht damit vergleichen, aber wenn ChatGPT auf einmal ein Interface hat, wo Menschen mit interagieren können, vorher haben wir über KI sehr abstrakt und metamäßig diskutiert und auf einmal wird es durch ein Produkt, das es in die tägliche Interaktion bringt, so real, dass so viele Menschen benutzen, dass es so einen Druck auslöst auf, wie gehen wir jetzt mit KI um? Und das finde ich, das motiviert mich, glaube ich, persönlich, dass ich möchte, dass Menschen damit interagieren, mit strukturellen Änderungen, dass die spürbar werden und nicht nur auf Gesetzesebene sozusagen diskutiert werden, sondern wie wird das spürbar für die Menschen?
Ja. Verändert das auch, wie dann Bildungsinstitutionen oder auch Ministerien mit dir, mit euch reden, wenn ihr sozusagen auf diesem Layer kommt und nicht auf dem, wir arbeiten im Alltag sozusagen mit euch zusammen? Oder ja, wie sind deine Erfahrungen da?
Also kann ich gar nicht so klar beantworten, weil ich habe schon das Gefühl, dass Ministerien und Stiftungen sehr wohlwollend mit den Projekten auch arbeiten und reden. Und ne, dass das jetzt nicht so zwei Ebenen sind, sondern da wird schon auch auf Augenhöhe miteinander gesprochen. Denn am Ende des Tages sind wir ja auch Erfüllungshelferinnen bei der eigenen Wirkungslogik. Ob ein Ministerium jetzt eine Wirkungslogik hat, ist es natürlich nicht so oder ist jetzt fraglich. Stiftungen arbeiten ganz stark damit und da brauchen die natürlich die Projekte, um sich selber das auch zu realisieren. Ich glaube, auf einmal tun sich neue Wege für uns auf. Also zum Beispiel das ganze Thema Unternehmen, lebenslanges Lernen, das wird für uns auf einmal viel relevanter, weil wir merken, dass Unternehmen, diese Sollbruchstelle zwischen Schule und Unternehmen, da gehen ja auch ganz viele junge Menschen auf dem Weg verloren, brechen ab, wissen nicht so recht, sind lost und so weiter. Und Unternehmen geben sehr viel Geld aus für, wie finden die neue Menschen, Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch interessant, dass man Unternehmen auch mit in den Bildungskontext stärker mit reindenkt. Denn am Ende des Tages bilden wir uns alle, um irgendwann zu arbeiten. Ob das in Anstellung ist oder nicht, sei ja mal dahingestellt. Aber Bildung hat ja auch ein Ziel. Natürlich im humanistischen Gedanken bilden wir uns alle aus Selbstinteresse. Tun wir alle zu einem gewissen Teil. Aber wir bilden uns ja auch, um irgendwann arbeiten zu können oder zu wollen. Und ich finde, deswegen ist es auf einmal ganz spannend, dass sich ganz neue Gesprächspartner ganz intensiver auftun.
Ja, und jetzt sind wir ja auch zumindest teilweise im Business-Podcast. Deswegen würde ich gerne auch den Teil sozusagen des Geschäfts dahinter verstehen und des Geschäftsmodells. Ihr seid selbst eine GmbH, genau wie die Tüftlerin. Mhm. Ist eure Finanzierung dann ausschließlich aus Philanthropie oder habt ihr auch innerhalb der GmbH Einnahmequellen?
Genau, also die GmbH ist ja eine wunderbare Rechtsform und über Rechtsformen könnte man jetzt auch nochmal einen Deep Dive machen, finde ich auch immer ganz spannend und die neue Rechtsformen, die wir vielleicht bräuchten. Aber ja, genau, wir sind jetzt ganz stark auf dem Weg dahin von Fördergeldern und Stiftungsgeldern, auch eben den wirtschaftlichen Bereich, den man in der GmbH ja hat. Man hat da drei Bereiche, den wirtschaftlichen Bereich deutlich auszubauen und das eben über ein Software-Lizenzmodell. Und damit sind wir sehr klassisch in einem Bereich, den auch ganz viele andere bedienen, ne? Wo man eine Software entwickelt und dafür verschiedene Lizenzmodelle zur Verfügung stellt.
Ja, wenn ich fragen darf, wie groß ist sozusagen der Anteil dessen, des kommerziellen Teils an der GmbH, weil das ist ja auch immer, muss ich ein bisschen die Waage halten, ich weiß das ja selber mit einer eigenen GmbH, sozusagen, wie groß ist der Anteil und wie managt ihr das auch, dass es nicht auch Gefahr läuft, dass das Finanzamt irgendwann sagt, mit der Gemeinnützigkeit, da müssen wir nochmal drüber reden.
Genau, also das ist mir sehr bewusst. Da habe ich auch viele Bekannte aus dem Softwarebereich, die auch mit GmbHs agiert haben und da eben auch immer wieder an die Grenzen des Möglichen innerhalb der GmbH stoßen. Genau, im Moment sind wir da noch super fein und tangiert uns noch nicht. Aber es gibt natürlich dann auch Möglichkeiten. Und ich glaube, Julia und ich sind die Letzten, die dann zurückschrecken vor, dann überlegen wir uns ein neues Konstrukt. Also da gibt es ja tolle Möglichkeiten, das auch miteinander, aber gelöst voneinander sozusagen auch weiter zu betreiben. Genau.
Ja, wie groß seid ihr jetzt mit Mycelia? Also wie groß ist euer Team sozusagen? Wie viel operatives Geschäft macht ihr damit so den ganzen Tag?
Ja, also wir sind noch ganz klein. Wir sind 11 Personen, genau. Viele arbeiten so eine 4-Tage-Woche, klassisch Berlin, würde ich sagen. Genau. Und sind so auch am Werkstudies, bestimmt nicht nur eine Werkstudentin, genau, und sind ein sehr gemischtes Team. Tatsächlich sehr frauenlastig. Das ist immer unser größtes Problem. Das Thomas-Problem ist, oder nennt man nicht das Thomas-Problem, wenn man Männer einstellt?
Thomas-Syndrom oder so, ja. Mhm.
Wir stellen irgendwie sehr viel Frauen ein.
Ja, und das macht ja auch was total mit einem Unternehmen und mit der Unternehmenskultur, was mich auch dazu führt, deswegen habe ich die Frage so ein bisschen hinterhältig mit der GmbH gestellt. Ihr habt nämlich das gemacht, was dann doch oft GmbHs machen, die einen Wirtschaftsbetrieb entwickeln. Ihr habt quasi noch so eine komplementäre GmbH, würde ich es mal nennen.
Ja.
die rein kommerziell agiert. Wie ist da sozusagen die Struktur und was ist auch der Denkmechanismus dahinter? Weil es ist doch häufiger, als man denkt, aber es wird irgendwie nicht so richtig drüber gesprochen.
Ich habe das Gefühl, das ist so, also ich spreche sehr viel auch über diese Rechtsformkonstrukt mit. Wir sehen ja zum Beispiel im CEND, das ist der Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, da sind ja sehr viele uns gleichgesinnte oder gleichartige Initiativen. Genau, viele haben nebenher eine GmbH, das haben wir auch und die haben wir tatsächlich auch schon sehr, sehr lange. Die haben wir mal noch zu Zeiten von den Tüftlerinnen gegründet, also 2017 tatsächlich schon. Da waren wir noch fernab von Mycelia GmbH und haben dort viele Dinge gemacht, die wir zwar mit jungen Menschen gemacht haben, aber zum Beispiel aus CSR-Abteilungen haben uns Firmen angefragt, könnt ihr das für die Kinder machen? Unsere Mitarbeitenden haben wir gemacht und die hatten dann aber Interesse, ach, das ist ja spannend, was die Kinder hier gelernt haben. Könntet ihr das nicht auch mal für die Mitarbeitenden machen? Und dann haben wir gesagt, klar können wir das, aber das haben wir dann einfach in die For-Profit gesteckt, weil es ist ja immer so auch, dass eine For-Profit nochmal ganz anders dann agieren kann mit Geldern und kann auch an die Non-Profit spenden und so weiter und so fort. Das ist ja dann auch alles genau nochmal einfacher von dieser Seite sozusagen. Genau, und jetzt macht die Form 21, heißt unsere GmbH, hauptsächlich KI-Fortbildungen, auch für Firmen, also auch im Kontext lebenslanges Lernen, eben auch ganz stark mit diesem ethische KI, nachhaltige KI, Implementierung viel Automationsprozesse für KMUs, wie wir sind K, aber auch MUs sozusagen, wie man mit Automation und AI eben auch eigenständig Prozesse optimieren kann, die Geschichten.
Ja. Jetzt hast du vorhin nur so in einem Nebensatz angemerkt, über Impact Investing würdest du dann vielleicht auch gerne mal sprechen, je nachdem, was du dazu zu sagen hast. Aber gerade wenn man Software entwickelt und dann ja auch irgendwann in die Skalierung kommt, landet man ja sowohl mit dem Bootstrapping als auch mit so klassischen Finanzierungsmodellen einfach am Limit. Gibt es bei euch schon Gedanken, dann doch irgendwie mal in den Bereich Venture Capital oder Private Equity zu gehen oder haltet ihr euch ganz fern davon?
Also ich würde nicht sagen, dass wir uns ganz fern davon halten. Im Moment ist es so, dass wir das durch ein Projekt initial aufbauen konnten, was ja auch eine Art von Invest ist tatsächlich. Nur es ist halt ein Invest, das von öffentlicher Hand kommt. Und ich fand es auch ganz spannend, dass unser Fördermittelgeber von vornherein uns aber auch auferlegt hat, einen Business Case zu entwickeln. Denn, und ich finde, das ist schön, viele Projekte leben von Förderung und leben von Förderung und leben von Förderung. Und es ist schon nochmal spannend, auch seine eigene Wirkung sozusagen durch so ein Bezahlmodell validieren zu müssen oder zu können. Denn wenn man immer von Förderung sozusagen lebt, dann sage ich nicht, dass das nicht gute Projekte sind, aber ob die dann wirklich so den Need treffen, oft bestimmt ja, manchmal vielleicht auch nein, weiß man nicht. Aber ein Bezahlsystem ist halt einfach eine ganz harte Währung. Nimmt dafür jemand Geld in die Hand? Hat es für ihn eine Wirkung, ja oder nein? Einen Mehrwert, ja oder nein? Und können wir damit unsere eigene Wirkung skalieren und vergrößern? Und das finde ich da gerade ganz spannend. Von dem her hatten wir sozusagen ein Invest von öffentlicher Seite und sind jetzt dabei, das in ein Produktlog zu überführen. Im Moment läuft es erstmal, würde ich sagen. Ich finde es ganz spannend mit Investoren. Ich muss aber auch sagen, bis jetzt haben wir das sehr genossen, natürlich auch die Freiheit zu haben, so zu entwickeln und so agieren zu können, wie wir selber möchten. Wir hatten schon mehrfach Gespräche auch mit potenziellen Investoren. Dafür müssten wir aber auch neu gründen, weil kein Investor meines Wissens nach oder meiner Erfahrung nach, vielleicht sagen wir lieber so, ist an der GmbH interessiert. Das heißt, wir müssten das auf jeden Fall nochmal ausgründen, wenn das der Fall wäre. Denn, und das ist, glaube ich, ein bisschen der Haken an der Impact-Investierung, am Impact-Investment ist, das habt ihr wunderbar auch in dieser Podcast-Folge, finde ich, dargelegt. Das ist auch wirklich hörenswert, die Podcast-Folge, die kann ich sehr empfehlen. Es ist ja so, dass es trotzdem um Maximierung des Geldes geht am Ende. Ne? Also es muss sich monetär rechnen. Und gleichzeitig propft man aber noch die Erwartungshaltung des Impacts obendrauf. Das heißt, man muss eigentlich doppelt liefern und ist dann manchmal auch in der moralischen Mühle. Wähle ich jetzt lieber die Wirkung, die ganz klar in die eine Richtung vielleicht ginge, oder den monetären Vorteil, wo ich mich dann manchmal für Dinge vielleicht entscheiden würde, die nicht dem Gemeinwohlorientierung zuträglich ist. Und das, finde ich, ist so ein bisschen am Impact Investing, zumindest die Gespräche, die wir bis jetzt geführt haben, sind nicht unzählig viele, waren für mich eher immer ein bisschen, irgendwie für uns scheint es nicht gemacht zu sein oder gut zu funktionieren, so wie unser Setup jetzt ist. Aber ich freue mich, wenn Andreas Rickert auf uns zukommt und mit uns sprechen möchte.
Andreas, wenn du zuhörst, du hast mindestens meine Handynummer. Ich gebe dann gern die von Franziska weiter. Aber es ist ja in der Tat spannend, weil ich muss die ganze Zeit schmunzeln. Wir stehen ja durchaus von einer ähnlichen Konstellation, kann man an der Stelle mal sagen, wie ihr, weil wir auch über eine Förderung eine Software entwickelt haben und jetzt schon merken, dass die in der Gemeinnützigkeit natürlich an ihre Grenzen stößt und uns genau die Fragen stellen. Ich meine, wir sind ja in dem Bereich unterwegs, deswegen kennen wir die Zusammenhänge ein bisschen besser. Ich glaube, genau das, was du sagst, sind ja so diese zwei Dinge. Das eine ist erstmal die Frage der Rechtsform. Eine GmbH kann per Definition nicht ein Investment Case sein, weil man nur seinen Nennwert zurückbekommt. Auf der anderen Seite ist es eben dieses manchmal auch Missverständnis auf beiden Seiten, was eigentlich die Erwartungshaltung ist. Also ich bin auch, gebe ich zu, manchmal erstaunt, wenn angehende Unternehmerinnen in unseren Programmen sagen, naja, wir suchen einen Investor, aber der soll nicht erwarten, dass er sein Geld zurückbekommt. Ich sage, aber warum sollte er euch das Geld geben oder sie in dem Fall? Und ich glaube, es gibt schon immer leider zu Recht diese Wahrnehmung, Profit, also ich kriege mehr zurück, als ich hingebe, ist immer Maximierung um jeden Preis auf Kosten von allem. Am Ende soll es ja eigentlich nur eine faire Bepreisung deines Risikos sein, dass du sagst, es ist ja ein Risiko, wenn ich jemandem 100.000 Euro für eine Idee gebe, weil er mir verspricht, ich kriege 110 zurück. Ja? Nicht 500 oder 1 Million, sondern 110. Die 10.000 sind sozusagen mein Risiko, dass ich ein Jahr lang nicht gut schlafen kann. Und das ist sozusagen ja eine der Logiken. Auf der anderen Seite, ich glaube, du hast das auch richtig gesagt, ist es total schwer, die Wirkung vorab zu beweisen und zu sagen, wenn ich jetzt diese und jene Schritte in der Skalierung gehe, dann werde ich auf jeden Fall folgende soziale Wirkung haben, gerade im Bildungssektor, total schwer, ja, wo sich Outcomes über Jahre, Jahrzehnte erst manifestieren. Nichtsdestotrotz spannend, dass ihr drüber nachdenkt und mit entsprechenden Personen sprecht, weil du hast auch eins vorhin festgestellt, ja, alle konkurrieren so um die gleichen Töpfe und die werden halt insbesondere in dem Social-Sektor kleiner. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen.
Extrem spürbar. Seit mindestens einem Jahr trifft das ja viele in dem Bereich sehr hart. Jetzt zum Beispiel auch wieder, ne, mit dem Programm, dass das BMBF gerade deutlich, BMBF SFJ deutlich eingeschränkt hat mit Demokratie leben. Da kenne ich einige, die davon betroffen sind, ja.
Ja. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, also wir wollen jetzt nicht von eurem Geschäftsmodell wegkommen, aber ich finde den Punkt so wichtig und so spannend. Es zeigt ja auch, dass viele Organisationen aus guten Gründen, aus positiven Gründen sich aber darauf verlassen haben, dass ein Finanzierungsmodell langfristig funktioniert, was doch eben instabiler ist, als man es sich vielleicht gedacht hat, weil eben ein Regierungswechsel oder ein allgemeiner Stimmungswechsel dazu führen kann, dass gewisse auch über Jahrzehnte sichere Finanzierungsformen auf einmal teilweise komplett wegbrechen. Und das führt natürlich zu Depressionen, das führt zu Angst, aber es führt ja vielleicht auch im positiven Sinne zu einem gewissen Innovationsgeist, dass man sagt, okay, wir müssen mal schauen, vielleicht muss es auch irgendwie anders gehen.
Auf jeden Fall. Ich bin sehr positiv eigentlich, dass das auch Innovation hervorbringt und dass das vielleicht auch ja nochmal ein Umdenken anstößt in Form von, können wir nochmal über ganz andere Akteure auch in diesem Feld denken, können wir nochmal ganz anders darüber sprechen, dass wir Anteil Unternehmen an Bildung haben, denn die haben ja ein großes Interesse daran, dass am Ende einer Erstausbildung Menschen aus diesem System kommen, die dem Arbeitsmarkt mit tollen Kompetenzen zur Verfügung stehen. Da haben die ein Rieseninteresse dran und da nehmen die auch Geld dafür in die Hand und zwar nicht wenig, auch dann mit Nachschulungen und so weiter und so fort. Und wenn es dazu führt, dass wir diese Brücken stärker aufbauen, weil jetzt gerade einfach diese Förderungslogik sich verändert, dann finde ich das wunderbar. Und wenn sich das ein bisschen ausdifferenziert und es eben nicht nur die Förderlogiken, gab es schon immer nicht nur die Förderlogiken, wenn das dazu führt, dass Leute, die sich lange Zeit darauf verlassen haben, dass die Förderlogik da ist und dass das laufen wird, eben auch dazu gezwungen werden, ja, sich innovative Lösungen dafür auszudenken. Gleichwohl muss man natürlich sagen, nicht für alles gibt es einen Markt und nicht für jede Zielgruppe gibt es eine Käuferschaft, wo man sagen kann, ah ja, da hat jemand ein großes Interesse daran, die weiterzubilden. Denn wir sind ja am Ende auch ein Sozialstaat und es ist auch schön so, dass wir auch Gelder nutzen, um ja ein gutes gemeinsames Leben miteinander leben zu können und dass niemand durchs Raster fällt sozusagen. Und da gibt es viele Initiativen, die natürlich gerade da arbeiten, wo Menschen in prekären Situationen.
Ja, absolut. Also ich glaube, es wäre auch der vollkommen falsche Weg zu sagen, alles muss jetzt marktorientiert funktionieren. Den Fehler haben wir schon mal bei der Privatisierung von staatlichen Leistungen gemacht vor 20, 25 Jahren. In der Tat, das ist aber eher so meine persönliche Meinung, müssen wir manchmal auch im internen Management uns mal eingestehen, dass so ein paar Management-Mechanismen, die in Unternehmen genutzt werden, sinnvoll sind. Also ich sage in unseren eigenen Workshops auch immer zu den Teilnehmenden, baut nicht nur eine Wirkungslogik, sondern berechnet auch eure Unit-Costs. Ihr müsst auch wissen, pro geschultem, sozial schwachen Schüler, wie viel kostet euch das? Weil auch ein Sozialamt wird euch irgendwann fragen, was kostet es pro Person? Was kostet es pro Stunde, die ihr als Output produziert? Wenn man das intern gar nicht weiß, dann kann man ja schlecht überhaupt planen, wie viel Wirkung man haben kann in der Realität, nicht im Wirkungsmodell, sondern wie viel kann ich pro eingesetzten Euro, egal ob es jetzt Förderung ist oder eine andere Finanzierung, denn auf die Straße bringen? Und ich glaube, da liegt sozusagen ein Hebel auch in der internen Organisation zu sagen, okay, Unternehmen, die es geschafft haben, im großen Stil zu agieren, müssen ja auch in der Steuerung irgendwas richtig gemacht haben. Jetzt mal unabhängig davon, zu welchem Zweck, dass es Shareholder-Value-Maximierung ist. Aber effiziente Prozesse helfen auch bei sozialem Impact.
Ja, total. Und ich glaube, da ist ein riesen Lernfeld gerade, das sich auftut. Und da muss ich sagen, habe ich auch durch die Pitches, die wir hatten mit potenziellen Investoren, durfte ich so viel lernen, weil die uns genau unter diesen Fragen natürlich gegrillt haben. Und wir aus, muss man schon sagen, auch einer anfänglich Sozialunternehmerblase, wo Wirkung ja sozusagen the holy grail ist, nochmal ganz anders über Zahlen, Daten nicht nur nachzudenken. Ich meine, wir haben es auch geschafft, 40 Leute über viele Jahre hin zu bezahlen. Also wir haben es auch geschafft, ein Unternehmen zu führen. Und trotzdem über Skalierung, über Automation und so weiter nochmal ganz anders nachzudenken. Und ich finde, das ist was dem ganzen Sektor und was auch diesem Bildungssektor total gut tut, darüber nachzudenken und da zu lernen. Gutes Outcome, wenn wir das damit erreichen wollen.
Absolut. Und damit machen wir sozusagen auch die Runde voll zum Anfang, auch wenn es jetzt sehr meta war, aber super spannend auch deine Beobachtung da zu hören. Wenn wir jetzt wieder im Bildungssektor landen mit Mycelia, ihr habt neben der App auch ein eigenes Konzept entwickelt, der Badges, die ihr entwickelt. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, weil das, glaube ich, auf ganz viel einzahlt, was du gerade über Fähigkeiten und Anwendung gesagt hast und was sozusagen da auch der revolutionäre Gedanke dahinter ist.
Also die Open Educational Badges sind für mich wirklich ein Werkzeug, was es ermöglicht, Bildung nochmal anders zu wertschätzen. Ich möchte gerne mit den Badges wie eine Art neue Währung für Bildung etablieren. Und die beruht eben auf Kompetenzen. Und wie kann man sich das vorstellen? Also Open Educational Badges sind wie digitale Kompetenznachweise. Und das Spannende ist, dass jede Bildungsinitiative oder auch jeder Lehrende damit einen Badge ausstellen kann über die Software sozusagen und die vergeben kann an Lernende. Und dadurch, dass es ein technischer und ein inhaltlicher Standard ist, wo wir uns an europäischen Standards orientieren, können die aufeinander aufbauen. Und das macht auf einmal Bildungsanbietende auch aneinander anschlussfähig. Also wenn ich jetzt bei der Hackerschool war und da ein Zertifikat bekomme und danach zu den Tüftlerinnen gehe und ein Zertifikat bekomme, wenn es beides die Badges sind, dann können die miteinander sprechen, technisch und inhaltlich. Und das ist halt voll aus der Sicht der Lernenden gedacht und nicht aus der Sicht der Bildungsinitiativen. Denn die Bildungsinitiativen ist im Moment immer so, dass das Wissen über die Lernenden sozusagen im Silo bleibt oder im Unternehmen zum Beispiel, wenn du da weitergebildet wirst, wenn du von der Sparkasse danach zur Volksbank wechselst, musst du da größtenteils wirklich wieder von vorne anfangen, weil viele der Weiterbildungen zum Beispiel nicht anerkannt sind. Und das ist eben am Ende des Tages, machen wir Kompetenzen gleichwertig, egal wo sie erworben wurden und wer sie dir sozusagen vermittelt. Und das ist für mich ein Modell, was nochmal ganz anders an das Ökosystem Bildung rangeht, denn es denkt es konsequent vom Lernenden und es geht eben um die Kompetenzen, die ich auspräge und jetzt nicht in Schule, welche Note habe ich und da stecken natürlich auch Kompetenzen drin, aber es soll sozusagen den Lernenden motivieren, zu reflektieren, was kann ich, woher kann ich das und manche Dinge kann ich vielleicht aus, weil ich mich im Ehrenamt engagiere, manche Dinge kann ich vielleicht, weil ich da eine Weiterbildung gemacht habe und kann dann natürlich aufgrund deines individuellen Kompetenzprofils, das daraus entsteht, dir Vorschläge machen und kann sagen, guck mal, diese Wege wären für dich offen, es kann Berufsorientierungsvorschläge machen, ne? Was könntest du jetzt mit deinem Profil, was wäre wohl ein Job, der in dein Kompetenzraster fällt? Genau, solche Geschichten kann man dann damit denken. Und das ist für uns natürlich ganz spannend und auch für mich wirklich auch ein bisschen revolutionär, weil es auf einmal den ganzen nonformalen Bildungsinitiativen auch ein Sprechrohr geben könnte, um eben eine Relevanz zu haben, nebst vielleicht Noten oder nebst normalen Zertifikaten. Ich höre immer wieder, dass junge Menschen sich fragen, ja, ob ich jetzt überhaupt noch studieren soll, ich weiß es nicht. Also man merkt ja auch, die Hochschullandschaft stellt sich gerade neu auf, versuchen kleinere Module zu bauen, fragmentierter ihr Angebot darzustellen. Also ich glaube, wir merken alle, dass da gerade ganz viel passiert. Und da versuchen wir eben mit den Badges ein Angebot zu machen, das von den Lernenden, für die Lernenden gebaut ist und von allen Bildungsanbietern genutzt werden kann.
Mhm. Wenn ich das jetzt mal so zusammen betrachte, eure Aktivitäten mit Mycelia, also ihr habt Bildungsprogramme für ökologisches Lernen oder für Wissen über Ökologie.
Genau.
Ihr habt die Badges als die Währung und ihr habt die Softwareplattform als das Connecting Tissue, ja, zwischen den einzelnen Elementen. Wir haben ja vorhin schon über Infrastruktur gesprochen. Ist das sozusagen auch deine Idealvorstellung der Zukunft, dass es ein sozusagen integriertes Ökosystem gibt, in dem Kompetenzerwerb, Kompetenznachweis und dann auch sozusagen, dass die Angebotsplattform alle zusammenwirken?
Also das wäre natürlich eine super schöne Vision, denke ich, wo einfach alle Akteure gleichberechtigt daran teilhaben können. Das ist ja auch ein sehr demokratischer Ansatz dessen, dass man quasi nicht nur einzelne Hoheitsgebiete hat, sondern du lernst immer und überall. Und die Badges, das eben, oder die Kompetenzlogik, die darunter liegt, wo das abgebildet wird. Und dann kann man da verschiedenste Layers da oben drauf denken, auf dieser Infrastruktur. Und das finde ich ganz spannend. Genau, und da tun sich, glaube ich, sehr, sehr viele Cases auf, die man denken kann. Wir sind jetzt gerade ganz nah an den Themen, an denen wir sowieso dran sind, wie Berufsorientierung, individualisierte Lernpfade und solche Geschichten. Aber ich glaube, da geht noch viel mehr. Und es ist natürlich auch ein System, was lebenslang funktioniert und nicht in die klassischen, wie es jetzt immer noch ist, Lebensabschnitte sozusagen unterteilt ist.
Und inwieweit das dann funktioniert, da müssen, glaube ich, auch wir beide eine zweite Folge ausmachen. Das hatten wir jetzt schon häufiger hier im Podcast, dass wir gesagt haben, wir müssen in zwei Jahren nochmal reden. Denn ich glaube, nicht nur dann gibt es viel zu besprechen, sondern wir könnten auch viel weiter gehen. Aber erstmal danke ich dir. Bis zu dieser Stelle, Franziska Schmidt von Mycelia. Und mehr zu ihrer Arbeit und ihrem Unternehmen gibt es natürlich auf mycelia.education und auch bei uns publicvaluehub.com. Und diese Folge vom Podcast, wie alle, gibt es überall, wo es Podcasts gibt, also Spotify, Apple und Co. Und dir, Franziska, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.